Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Sanftmut im Schmelztiegel. Was bedeutet diese Sanftmut und wieso ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Antworten auf Fragen finden Sie hier. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch wieder zu einem Bibelgespräch, das wir diese Woche haben wollen. Mit mir sind Raphael Ludescher, Gerson Taraba, Martin Pröbstle, Carmen Mitterberger. Ich bin Luise Schneewals und ich bin gespannt, was wir miteinander aus dem Bibeltext entdecken und herausarbeiten werden. Wir wollen noch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir nachdenken dürfen über dein Wort und über die Sanftmut. Herr, wir werden uns dieser Eigenschaft jetzt nähern und wünschen uns auch, dass sie in unserem Leben sichtbar wird. Bitte segne uns in diesem Gespräch und auch jeden, der an diesem Gespräch teilnimmt. Amen.
Amen.
In der Bergpredigt heißt es ja, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Was versteht ihr unter dem Wort sanftmütig?
So vom Deutschen her klingt es ja an, zwei Wörter, sanft und mutig. Das scheint überhaupt nicht zueinander zu passen. Und das ist vielleicht ein bisschen das Paradoxon bei Sanftmut. Es gehört schon irgendwie Mut dazu, sanft zu sein.
Mhm. Kommt das in bestimmten Situationen zum Tragen, dass man sanftmütig ist?
Wahrscheinlich gerade in den Situationen, wo es nicht so einfach ist. Mhm. Wenn man innerlich vielleicht eher etwas impulsiver reagieren möchte, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, wenn irgendetwas anders läuft als gedacht, insbesondere gegenüber anderen Menschen, dann kommt diese Sanftmut wahrscheinlich zum Tragen. Trotzdem anders zu reagieren, als man jetzt vielleicht im ersten Moment reagieren möchte.
Mhm. Ich glaube, ja doch, ja. Kein Wesenszug, der in ist sozusagen, also der jetzt heutzutage vielleicht, wenn man so beim ersten Mal hört, erstrebenswert wäre, weil es einfach so ein bisschen vermittelt, es wäre nicht klug, so zu handeln und sich so übervorteilen zu lassen. Und man braucht wahrscheinlich einen zweiten Blick, um zu sagen, es ist doch was Schönes, was Gutes, was Erstrebenswertes.
Mhm. Was wäre dann in unserer Kultur und Gesellschaft gefragt statt Sanftmut? Oder wie würdet ihr das sehen? Oder gibt es da auch Beispiele von Sanftmut, die positiv gewertet werden?
Auf der einen Seite ist heutzutage in der Wirtschaft wahrscheinlich Durchsetzungsvermögen gefragt. Vielleicht auch die Fähigkeit, in gewisser Weise über Leichen zu gehen. Auf der anderen Seite ist die Sanftmut gerade in Führungspositionen immer wieder relevant, in Personalführung. Hm. Um hier mit den Menschen so umzugehen, dass sie psychisch gesund bleiben und auch aufgrund ihres Wohlergehens und Wohlbefindens ihre eigene Leistung optimieren können.
Oder vielleicht auch menschlich gewonnen werden. So, ne?
Mhm. Also die Sanftmut heutzutage ist ja etwas, was mehr im Bereich der Introvertiertheit sich abspielt, so denkt man zumindest. Introvertierte neigen vielleicht leichter dazu, sanftmütig zu sein, als solche, die extrovertiert rausgehen. Führungspositionen, da denkt man eher an Extrovertierte, aber ich glaube, es stimmt, die Introvertierten haben ganz besondere Eigenschaften, die gerade auch in Leadership-Positionen interessant sind. Mhm. Also öffentlich wirst du den Sanftmütigen vielleicht nicht so sehen, aber wenn du genauer hinschaust, dann erkennst du die Qualitäten.
Mhm. Weil da diese zwei Wörter zum Tragen kommen, weil ich glaube, dass mancher, der vielleicht ruhig ist, vielleicht nicht sanftmütig ist, sondern ihm nur der Mut fehlt, etwas zu sagen. Also das ist schon was anderes.
Also wenn ich das von Herzen
möchte oder wenn ich sage, ich möchte zwar nicht, es ärgert mich, aber ich traue mich halt gerade nicht.
Okay, also nicht alles ist Sanftmut, was auf den ersten Blick so aussehen mag. Wenn wir jetzt die Begriffe sehen, da gibt es ja noch den Begriff Demut, Sanftmut, die werden manchmal fast austauschbar verwendet. Gibt es da für euch einen Unterschied noch zwischen den beiden?
Ja, für mich schon. Der Begriff der Sanftmut, den würde ich schon so definieren, wie wir es gerade getan haben. Und die Demut ist eher das sich selbst zurücknehmen, das sich unter den anderen unterzuordnen und zuerst den anderen zu sehen. Wobei die Sanftmut eher die Reaktion auf eine Verhaltensweise einer anderen Person ist.
Mhm. Ja, also da, wir sehen, es hat irgendwo eine Überschneidung, aber es gibt vielleicht auch Unterschiede, ja, zwischen den Begriffen. Gut, sehen wir mal in ein Bibelwort, das hier uns vorgegeben ist, in Hesekiel Kapitel 24, und wir lesen die Verse 15 bis 27. Hesekiel Kapitel 24 und dort die Verse 15 bis 27. Raphael, könntest du das mal vorlesen?
15 bis 27?
Ja, 15 bis 27.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, siehe, ich nehme die in deinen Augen begehrenswert von dir weg durch plötzlichen Tod. Du aber sollst nicht klagen und nicht weinen, und keine Träne soll dir kommen. Stöhne bewegungslos, Totenklage stell nicht an, binde dir den Kopfbund um und zieh deine Schuhe an deine Füße. Deinen Bart sollst du nicht verhüllen und Brot der Trauer nicht essen. Und ich rede zum Volk am Morgen, und am Abend starb meine Frau. Und ich tat am Morgen, wie mir befohlen war. Da sprach das Volk zu mir: Willst du uns nicht mitteilen, was uns das bedeuten soll, dass du so handelst? Da sagte ich zu ihnen: Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Sage zum Haus Israel: So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich entweihe mein Heiligtum, den Stolz eurer Macht, das in euren Augen Begehrenswerte und das Verlangen eurer Seele. Und eure Söhne und eure Töchter, die ihr zurückgelassen habt, werden durch Schwert fallen. Dann werdet ihr tun, wie ich getan habe. Den Bart werdet ihr nicht verhüllen und Brot der Trauer nicht essen. Und eure Kopfbunde werden auf euren Köpfen bleiben und eure Schuhe an euren Füßen. Ihr werdet nicht klagen und nicht weinen, sondern werdet dahin schwinden in euren Sünden und seufzen einen zum anderen hin. So wird Hesekiel für euch zum Wahrzeichen werden. Nach allem, was er getan hat, werdet ihr tun. Wenn es kommt, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und du, Menschensohn, siehe an den Tag, da ich ihre Zuflucht wegnehme von ihnen, die Freude ihrer Pracht, das in ihren Augen Begehrenswerte und die Sehnsucht ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter. An jenem Tag wird ein Entkommener zu dir kommen, um es deine Ohren vernehmen zu lassen. An jenem Tag wird dein Mund geöffnet werden vor dem Entkommenen, und du wirst reden und nicht mehr stumm sein. So sollst du ihnen zu einem Wahrzeichen werden, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.
Mhm. Habt ihr da irgendwie einen Kontext zu dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben? In welchem Zusammenhang steht sie? Was ist da passiert vorher, und wie haben wir das einzuordnen?
Also der größere Kontext ist hier ja die Monate oder Jahre in oder vor der babylonischen Gefangenschaft. Einige sind schon dorthin gegangen. Hesekiel prophezeit nun noch zu Hause, wenn ihr 24,1 liest und man das als Zeitangabe nehmen darf, dann ist das hier im 9. Jahr. Und dieses 9. Jahr wird da gerechnet, wahrscheinlich von der Zeit, als der Joachim in die Gefangenschaft ging, 597, dann wäre das etwa 588. Das ist so die Zeit, also Tumult in Israel, in Juda, vielleicht auch Frust. Nebukadnezar regiert das Land irgendwo, hat es in seiner Hand. Kurz vor dem drastischen Einfall dann seiner Truppen, die dann auch den Tempel zerstören werden. Also so nicht sehr gute Zeiten.
Mhm. Ist nicht Hesekiel sogar auch im Exil hier? Und es wird ihm dann ein Entronnener berichten später, dass Jerusalem wirklich zerstört wurde?
Wenn du das so sagst.
Werden wir nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, Jerusalem ist noch intakt, aber er sagt hier eben das Schicksal voraus. Warum greift Gott jetzt aber zu so einem drastischen Mittel? Er hätte das ja auch einfach so vermitteln können, wie es andere Propheten auch als Botschaft bekommen haben. Warum muss Hesekiels Frau jetzt dafür sterben? Ja, so eine schreckliche Geschichte. Wie ordnet ihr das ein?
Ich habe mir immer vorgestellt, ich will nie Prophet sein, weil wenn du durch die Bibel schaust, hatten Propheten oft sehr unangenehme Aufgaben, auch das Wort zu verkündigen, und haben dadurch auch sehr viel Leid erlebt. Und das tut Hesekiel jetzt hier auch. Aber ich glaube, gerade durch solche Bilder wird es noch viel plastischer dem Volk dargestellt. Es prägt sich ja noch viel tiefer ein, als wenn er jetzt einfach nur in Worten zusammenfasst, was da passieren wird oder was im Volk gerade los ist, der Zustand des Volkes. Mhm. Das ist dann schon eine Nummer härter.
Also wenn Gott es herbeiführt, dann wäre es schon heftig, sehr heftig, glaube ich. Ich meine, er sagt hier, ich will ja deine Augen Freude nehmen, einen plötzlichen Tod herbeiführen irgendwie. Vielleicht benutzt er einfach, das wäre so mein Versuch einer ethischen Erklärung, vielleicht benutzt er einfach den plötzlichen Tod der Frau, um damit etwas zu illustrieren. Das wäre so irgendwie meine Hoffnung, dass es das ist.
Ich meine, das Ziel am Ende steht ja in Vers 27. Damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Also das ist das Ziel des Ganzen. Und irgendwie kriegt man so den Eindruck, es war vielleicht auch so das letzte Mittel, die Ultima Ratio, zu der Gott greift. Denn das Volk geht ja hier einem Abfall entgegen, der sich nicht erst jetzt in den letzten Kapiteln erst abzeichnet, sondern der schon einen längeren Prozess hinter sich hat. Und es erinnert auch irgendwie so ein bisschen an die Geschichte von Hosea, der ja auch mit seiner Ehesituation dem Volk etwas vermitteln soll.
Das stimmt.
Und vielleicht muss Gott hier zu diesem drastischen Mittel greifen, weil anders nicht mehr wirklich mit dem Volk zu kommunizieren ist.
Mhm. Weil man den Eindruck hat, wenn man die Geschichte weiterliest, dass es nichts bringt. Also nicht viel was, ja. Sie wandern ja trotzdem dann, also es wird eingenommen und der Tempel zerstört. Ob da nicht schon die Entscheidung getroffen ist und auch die Geschichte davor sagt das ja, er zeigt ja schon, wo es hingeht. Also ja, diese Warum-Frage, ich weiß nicht, ob wir die befriedigend lösen können. Ja.
Interessant ist, dass das Zeichen, das Wahrzeichen nicht jetzt die Frau ist und ihr Tod, sondern das, wie Hesekiel darauf reagiert. Welche Reaktion wird ihm hier befohlen von Gott?
Zu trauern.
Ich finde interessant, in Vers 17, heimlich darfst du seufzen. Ich kann man das ja auch gar nicht unterdrücken, aber öffentlich, die öffentlichen Kennzeichen, die es sonst gegeben hat, an Kleidung, an Bart und an was man gegessen hat und so weiter, er hat diese öffentliche Trauer nicht zeigen dürfen. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit unserem Thema Sanftmut hier? Was würdet ihr sagen?
Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, kommt mir so spontan in den Sinn. Dass Gott nicht dieses aufgebauschte Trauergehabe, das damals durchaus gängig war, sehen möchte, sondern dass er aufrichtige Reue begehrt. Und das ist ja auch das, was am Ende das Volk eben nicht tun wird. In der Parallele zu Hesekiel, dass es in seinen Sünden beharrt und gerade hier dieses Herzzerreißende nicht zum Tragen kommt.
Warum wird das Volk dann nicht klagen, wenn Jerusalem fallen wird?
Nun, es soll nicht klagen. Klagen wird es schon. Die haben geweint darüber, dass Jerusalem gefallen ist. Also ich glaube, das Nichtklagen kommt ja von Gott irgendwie deshalb, weil er sagt, es hat seinen Grund, warum es passiert. Das sind Dinge geschehen und das ist jetzt die ultimative Möglichkeit von Gott noch, um die Menschen zur Raison zu bringen. Also, dass da etwas geschehen ist, das soll ein bisschen das ausdrücken, wenn ich nicht klage, dann verstehe ich, warum es passiert ist.
Klagen Sie vielleicht einfach nicht aus dem richtigen Motiv, wie Gott es sehen möchte? Klagen Sie, weil Sie Ihren Wohlstand verlieren, vielleicht auch Ihr Herrschaftszentrum Jerusalem, das irgendwo auch Ihre Identität als Königtum darstellt? Vielleicht möchte Gott hier vielmehr auf dieses Element hinaus, das Daniel dann auch mit aufgreift, der trauert, dass dieses Begegnungszentrum für Gott oder mit Gott weggefallen ist. Der Tempel, der jetzt fehlt und so eine Kluft zwischen Mensch und Gott reißt. Und das auch wieder diesen Sündenaspekt hier aufgreift, indem sie weiter beharren.
Das Entscheidende ist hier wohl in Vers 23, der zweite Teil, ihr werdet nicht klagen, nicht weinen, sondern, und das ist eher mir der Grund, warum sie das nicht tun sollen, sondern in eurer Schuld vergehen und untereinander seufzen. Also wenn sie wirklich erkennen, warum das alles passiert ist, dann ist es nicht, Gott hat uns etwas weggenommen, sondern ich bin selber schuld, dass das so passiert ist. Und das macht dann ein anderes Seufzen aus. Das ist nicht dieses traurige Seufzen über etwas, was einem geschieht, sondern das ist das wissende Seufzen, was habe ich nur getan.
Also auch nicht ein Klagen, das wie ein Auflehnen ist, wie wir ja oft klagen, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern vielleicht irgendwo ein sich ergeben auch. Ja, ja, Hesekiels Verhalten soll also vorwegnehmen, was dann die anderen auch betreffen wird. Und sie sind wahrscheinlich erstmal ganz entsetzt, wenn sie das wahrnehmen. Und gleichzeitig nimmt das nur vorweg, was bei ihnen auch sein wird. Ja, also
was noch interessant ist, die Geschichte Israels hört ja da nicht auf, glücklicherweise. Also Gott hat ja immer noch diese Superlative, was zum Schluss kommt. Und ich glaube, das ist auch das, was Sanftmut in diesem Zusammenhang, wenn ich das mit Gott mache, einfach vielleicht leichter macht, weil ich eine andere Perspektive einnehmen kann und diese Hoffnung habe.
Also denkt ihr, hat das jetzt für Hesekiels Dienst für Folgen gehabt, auch für seinen weiteren Dienst als Prophet? Wie hat sich das auf ihn persönlich ausgewirkt?
Ich wüsste es jetzt nur Hiobs Geschichte, der zum Schluss sagt, er hat Gott noch besser kennengelernt und er hat diese Verbindung noch stärker gespürt. Ich denke, dass das hier vielleicht auch der Fall war. Also dass ich glaube nicht, dass Gott was nimmt und diesen Platz nicht ausfüllt mit Trost oder mit Zuversicht oder mit dieser Gemeinschaft mit ihm.
Es ist manchmal schwer zu sagen, in die Seele eines Propheten zu blicken. Nur selten lassen Propheten das zu. Jeremia ist so einer. Wäre Hesekiel so wie Jeremia gewesen, dann hätte er sich wahrscheinlich innerlich gegen Gott schon aufgelehnt. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Aber wie er da reagiert, weiß ich nicht, es wird nicht gesagt.
Aber er akzeptiert es irgendwo, weil er diesen Auftrag Gottes direkt umsetzt. Zeigt das auch irgendwie, dass er damit zumindest äußerlich nicht allzu sehr hadert. Auch wenn es...
Er bleibt weiter Prophet. Ja? Er hat nicht seinen Auftrag jetzt aufgegeben und findet irgendwie einen Weg, das auch mit Gott zu bewältigen und teilt ja dann auch die Trauer des ganzen Volkes über das, was passiert, auch mit seinem Volk. Es ist sowieso eine sehr schwere Zeit. Ja, also so viel mal zum Hesekiel, ein Beispiel für sanftmütigen Gehorsam, kann man vielleicht sagen, der dadurch auch ein großes Zeugnis war und Menschen wirklich zum Nachdenken gebracht hat in seiner Zeit. Ein anderer Prophet, der, denke ich, außergewöhnlich ist, ist Mose. Können wir mal in 2. Mose 32 gehen? Dort ein paar Verse lesen. 2. Mose 32. Dort zunächst mal Vers 1, bitte. Martin, kannst du da vielleicht?
Gerne. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der für uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat.
Wir kennen die Geschichte, was sie dann macht, dieses goldene Kalb aufbauen. Und dann lesen wir mal weiter ab Vers 7, 7 bis 14. Kannst du da vielleicht noch weitermachen?
Der Herr aber sprach zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenk an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, den du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
In welcher Rolle erleben wir Mose hier nach der goldenen Kalbgeschichte?
Das Fürbitter.
Er spricht fürs Volk, er setzt sich ein fürs Volk. Und ich bewundere Mose hier einfach, weil ich versuche mich selber in die Lage zu versetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so gehandelt hätte. So leid es mir auch tut.
Auf der einen Seite dieses Aufgeben des Segens, den er für seine eigene Familie bekommen hätte. Und auch diese Mini-Auflehnung gegen Gott. Auflehnung ist vielleicht zu viel gesagt an der Stelle, aber diese Diskussionsbereitschaft, die er mit Gott einfach eingeht. Und Gott lässt sich darauf ein, wie so oft eigentlich dann später immer wieder in der Bibel.
Erinnert etwas an Abraham, ja, der auch, denke ich, auch ein bisschen von Gott initiiert, dann eintritt für die Heiden dort. Ja, Mose hätte auch dafür sein können, dass sie bestraft werden. Er hat selber viel Ärger mit ihnen gehabt. Und ja, welche persönlichen Kränkungen er auch erlebt hat mit ihnen. Sie haben ihn ja da auch einfach verworfen und gesagt, jetzt ist Aaron unser Chef. Wir wissen nicht, was mit dem ist. Er hätte auch gekränkt sein können und jetzt das Angebot Gottes sozusagen aufnehmen können. Welche Gründe führt er dafür an, dass Gott doch Israel begnadigen möge?
Das ist eigentlich sehr weise, weil er verweist auf Gott selbst und auf sein Versprechen.
Weil rhetorisch versucht er einiges herzubringen. Er spricht von deinem Volk, das du mit großer Macht herausgeführt hast und spiegelt Gottes Worte in Vers 7, wo Gott ihm gesagt hat, es ist dein Volk, Mose, und du hast es herausgeführt. Also erinnert Gott irgendwie daran, Gott, du warst das doch. Also ich meine, du hast auch investiert. Und vielleicht ist das auch vorher der Grund, warum der Mose überhaupt diese Fürbitte einlegt. Er hat viel investiert in dieses Volk. Ich meine, er hat sich auch von Gott überreden lassen, zurückzukehren, dieses Volk herauszuführen. Es kann doch nicht wegen einer Sünde jetzt alles zunichte gemacht werden, so ein bisschen. Wer investiert, der ist gerne bereit, auch so einen zweiten, einen dritten, einen vierten Schritt zu gehen. Und und dann sagt er noch in Vers 12, was sollen die Ägypter sagen? Also wie sieht es vor den anderen Leuten aus? Er sagt, Gott, du stehst nicht gut da, wenn du das machst. Und erinnert ihn noch an den Bund mit Israel. Du hast eine lange Geschichte, Gott, mit diesen Leuten. Ich meine, du kannst jetzt nicht den Bund aufgeben.
Findet ihr da Anregungen wieder, wie auch wir zu Mittlern und Fürsprechern werden können für andere? Wie könnte sowas heute aussehen, wenn wir sagen, das ist jetzt für uns ein Vorbild?
Ich glaube, was hilft, ist, wenn ich die Sache zum Wichtigen mache und nicht mich als Person. Also, weil wenn ich es immer persönlich nehme, dann bin ich mir selbst im Weg. Und dann tue ich mir, glaube ich, viel schwerer, über solche Kränkungen oder Ungerechtigkeiten hinwegzusehen, sagen, ja, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich weiß, für was ich es mache, dann wird das unwichtiger. Und dann fällt es einfach leichter, diesen Schritt zu gehen.
Das stimmt, für Mose scheint es nur Gott zu geben und das Volk. Und er nimmt sich selbst da zurück. Ja, und seine Interessen oder seine Kränkungen sind nicht im Vordergrund.
Mose relativiert aber auch nicht die Problematik, die hier passiert. Mose lässt die Schuld eigentlich stehen. Mhm. Und das erinnert mich irgendwie auch an Jesus und Stephanus, die beide sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier so die Zurechnung irgendwo verschieben lässt. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, den wir in unseren persönlichen Gebeten, wenn wir vielleicht auch Ungerechtigkeit erleben, immer wieder beten können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Mhm. Also Mose reiht sich da in eine Reihe ein mit Jesus und auch mit Stephanus. Mhm.
Ich würde noch ein bisschen auf die Sache eingehen. Du hast das Wort Sache gebraucht. Ich weiß nicht, ob Absicht oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass es die Sache ist, für die sich ein Fürbitter einsetzt. Ich glaube, der Fürbitter setzt sich für Personen ein. Denn die Sache, so wie Gerson du jetzt sagst, ist ja eigentlich dahin. Es ist ja passiert. Es war eine große Sünde. Die kann man nicht ungeschehen machen. Du bittest jetzt für das Volk, weil dir der Mensch oder die Menschen im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, ein Fürbitter ist jemand, der seinen Blick hat für die Menschen und möchte, dass andere Menschen oder auch Gott in Gebetsfürbitte, dass die diese Menschen, für die man bittet, auch positiv behandeln, positiv sehen und ihnen helfen, Segen geben. Mhm.
Ja, Moses innere Haltung wird noch an einer anderen Geschichte deutlich, in 4. Mose, 4. Mose 12. Und ich lese dort mal ab Vers 1, Vers 1 bis 4. 4. Mose 12. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und dann werden sie zur Stiftshütte beordert und Gott spricht ein Urteil. Und dann wird Miriam aussätzig und Mose in Vers 13 schreit zum Herrn, ach Gott, heile sie. Tritt er für sie ein. Ja, Mose, ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Das ist schon ein ganz besonderer Satz, den wollte ich unbedingt noch hier mit hineinbringen. Worin zeigt sich Moses Demut in dieser Begebenheit?
Indem er sich nicht persönlich angegriffen fühlt. Indem er auch hier wieder den anderen Menschen über die eigene Verletzung stellt. Und vielleicht ist auch sein Mittel dazu, dass er sich selber einfach nur als Werkzeug Gottes sieht und nicht als derjenige, der jetzt der große Führer ist, der viel geleistet hat. Vielleicht erinnert er sich auch daran, dass er Gott selbst in Anführungsstrichen korrigiert, dass er Mose ja selber gar nicht so viel geführt hat. Und insofern kann er diese Kränkung auch von sich abperlen lassen und irgendwo auch auf Gott übertragen. Und deswegen anders für seine Geschwister einstehen. Mhm. Und es ist ja nicht irgendwer. Das sind Miriam und Aaron, mit denen er groß geworden, ja, zumindest bis zum 12. Lebensjahr groß geworden ist. Das sind immer noch seine Geschwister.
Ich glaube, Mose hat ja auch, das ist ja auch nicht von Grund auf so gewesen, der hat ja auch seine Lektion gelernt in Ägypten, bevor er Schafhirte wurde oder in dieser Zeit vielleicht auch.
Wir kennen auch einen jähzornigen Mose, ja?
Genau. Mhm. Und ich denke, es ist auch ein Stück weit dieses Bewusstsein, ich bin Sünder und ich habe auch meine Macken und Fehler, die einen auch damit dabei helfen, einen sanftmütigen Charakter zu entwickeln.
Mhm. Ich finde es interessant, wenn man so eine Geschichte liest und versucht, das in die heutige Zeit zu bringen. Wie würde denn heute jemand reagieren, wenn genau das passiert? Und ich glaube, wir sind heutzutage sehr darauf getrimmt, Rache zu üben oder es der Person heimzuzahlen, weil wir das einfach so kennen. Es wird in den Filmen, es wird überall so gezeigt, dass man auch dann endlich die Befriedigung bekommt, wenn endlich klargestellt wurde, welches Recht mir eigentlich zusteht. Und ich finde das hier so bewegend, weil Mose einen ganz anderen Weg geht. Es geht nicht um ihn selbst als Person, sondern es geht um sein Volk und um die Menschen, die er gern hat. Er ist ein wahrlicher Fürsprecher. Den Menschen im Auge, nicht sein eigenes Ich.
Das greift der Paulus auch in 1. Korintherbrief in Kapitel 6 auf, wo er sagt, wieso lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum erleidet ihr nicht lieber Unrecht, anstatt euch zu streiten über mehr oder weniger vielleicht auch nichtige Sachen? Ne?
Ja, also hier eine Sanftmut, die auch über diese Verletzungen hinweggehen kann und es auch Gott überlassen kann, vielleicht ihn zu rechtfertigen oder recht zu sprechen. Das ist auch der Gedanke, der vielleicht in der Feindesliebe steckt, die uns dann in der Bergpredigt begegnet. Wir waren vorhin schon mal kurz in der Bergpredigt, da gehen wir jetzt nochmal hin. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 43. Matthäus 5. Carmen, könntest du das vielleicht lesen?
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die ihr euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Bis 48?
Bis 48.
Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dies nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Welchen Zusammenhang seht ihr zwischen dieser Feindesliebe und Sanftmut oder Demut?
Es ist zumindest ein Element, mit dem Jesus diese ganze Rede einleitet in den Seligpreisungen, die du vorhin schon zitiert hast. Und er scheint immer wieder auf diese Elemente zum Teil zumindest zurückzugreifen. Insofern überschatten diese Seligpreisungen diese ganze weitere Rede, weil sie die Einleitung dazu sind.
Wir hätten eigentlich auch das davor lesen können mit dem Auge um Auge, Zahn um Zahn und dass man dem Üblen nicht widerstreben soll. Ja, das hätte auch in diesen Kontext ja ganz gut gepasst. Dass man 2 Meilen geht, wenn einer eine verlangt. Ja, dass man den Mantel noch lässt, wenn einer den Rock fordert. Das sind alles auch so Feindesliebe-Kennzeichen eigentlich. Ja, dass man
an der Stelle hat Sanftmut vielleicht die Position, dass man es sagen könnte, wie es einmal über Gott ausgedrückt wird, er ist langsam zum Zorn. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Sanftmütiger grundsätzlich alles sich gefallen lässt. Du hast ja ganz am Anfang das angesprochen, das muss nicht der Fall sein. Und hier geht es wohl darum, dass man den Feind genauso wie Gott jetzt auch mit uns das macht, Verse 45, 46, er macht da jetzt zunächst einmal nicht den großen Unterschied und tut nur seine Lieblinge mit den guten Gaben beschenken, sondern alle, auch die, die böse sind. Vielleicht fordert uns das auf, in der Sanftmut eben nicht schnell Rache zu üben, wie der Raphael vorher sagte, nicht zornig zu sein sofort, obwohl wir sogar ein Recht dazu hätten, sondern einfach auf das zu verzichten, auf das Recht zu verzichten und den Feind zu lieben.
Sozusagen Gott verzichtet auch darauf, die Bösen gleich zu strafen, sondern er lässt auch den Sonne und Regenschein, Regenfall über beide Gruppen gehen.
Ja, macht genau, also auch diesen für eine gewisse Zeit zumindest oder solange wir hier sehen und leben. Bei der Wiederkunft mag es dann wieder anders sein, aber Gott hat einfach diese Zeitspanne. Und diese Zeitspanne sollten wir uns doch in unseren Reaktionen, in den Reaktionen, die nicht so gut sind, auch gönnen. Sie zurückhalten.
Weil ich es nicht ganz einfach finde, dieses Maß zu finden. Sag, wo ist denn die Grenze? Gibt es eine Grenze? Oder heißt sanftmütig, ich muss mir alles gefallen lassen? Wo hört es auf? Also, ja, da diesen gesunden Zugang zu finden, kann ich sagen, ja, ich kann mich auch nur an Jesus orientieren. Und das macht mich demütig, wenn ich sehe, wie er, was er auf sich genommen hat und alles davon war ungerecht. Also, dass er als König der Welt, als König des Universums hier auf diese Welt kommt und all das auf sich nimmt, und nie was gesagt hat und das alles durchlitten hat, obwohl das mit einem Schnipp alles beenden konnte. Wenn ich mir das vornehme, dann sage ich ja, dann gibt es eigentlich dafür gar keine Grenze.
Dazu möchte ich gleich noch den letzten Text unserer Lektion hier lesen. In 1. Petrus Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Das passt recht gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Da geht es eigentlich im Kontext um Sklaven und das, was ihnen hier geraten wird. Es waren, in der damaligen Kultur waren viele eigentlich in einem Dienstverhältnis dieser Art. 1. Petrus Kapitel 2, dort ab Vers 18. Gerson, könntest du mal dort lesen?
Ihr Knechte, ordnet euch den Herrn mit allem Respekt unter, nicht nur den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott.
Weiter bitte.
Bis wo?
Bis 25.
25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt.
Mhm. Hier haben wir auch noch mal eine Aufforderung, die mit dem Feindesliebe-Gebot ganz gut zusammenpasst, wie noch eine weitere Erklärung ist. Ja, wie können wir jetzt das Maß finden zwischen dem Erdulden, von dem hier die Rede ist, aber vielleicht in anderen Situationen auch ja, für das Recht eintreten, ist auch ein christlicher Wert, oder? Wie seht ihr das? Wie findet man da ein gutes Maß? Oder sollten wir diesen Text hier eigentlich viel mehr gewichten und beachten?
Naja, hier bei Sanftmut oder hier bei Erdulden geht es immer um das, was ich selber erdulde. Ich glaube, als Christ sollten wir schon immer für Recht eintreten. Wenn wir sehen, dass irgendjemand unrecht behandelt wird, sollten wir natürlich uns auch dafür einsetzen, dass Recht dann auch geschieht. Aber es zeigt mir auch hier, selbst in schlimmen Situationen ist halt immer die Frage, was setze ich an der ersten Stelle? Ist es mein Recht und dass ich mich hervorheben möchte oder habe ich vielleicht etwas anderes im Blick, wo ich merke, dass ich vielleicht nicht verstehe, warum die Person jetzt so reagiert, so mit mir umgeht und dass ich aber erstmal einfach sage, okay, ich erdulde das jetzt einfach, statt irgendwie noch die Person zu verletzen, weil mir Unrecht getan wurde.
Das macht Jesus ja auch. Er tritt für andere ein, die Ehebrecherin, die vor ihnen geführt wird. Als er aber selbst geschlagen, ausgepeitscht, bespuckt wird, erträgt er es.
Mhm. Also das könnte so ein Unterschied sein, ja?
Naja. Als ihn einer der Knechte schlägt, sagt er auch, warum schlägst du mich? Was habe ich denn getan? Mhm. Also ich finde es schwierig. Ich gebe jetzt mal ein Bekenntnis hier ab. Also ich finde die Grenze nicht immer leicht zu finden. Denn sage ich was, sage ich nichts, trete ich für mich ein oder nicht? Es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, wir Christen sind uns zumindest bewusst, dass es nicht nur immer um mich sich dreht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier auch das Größere sehen. Die Dinge, die hier besprochen werden, sind ja ein Erleiden um Gottes Willen sozusagen oder um guter Taten willen. Das sind die Taten der Christen. Ich sehe da noch einen Unterschied, ne? Wenn ich jetzt was Gutes tue als Christ und ich werde dafür geschmäht. Ja, weil wenn mich dafür jemand schmäht, wie soll ich denn dazu bewegen, plötzlich das Christliche gut zu heißen? Da musst du es ertragen. Ja? Und das ist mir auch schon passiert, dass nachts jemand auf der Straße mich anbrüllt, weil ich Adventist bin. Was sollst du jetzt sagen? Ne? Kannst du auch nicht dein Recht einfordern. Aber wenn es was anderes wäre. Ich finde, wir sollten schon als gerechtigkeitsliebende Menschen.
Wenn dich jemand einfach so um Geld betrügt oder so etwas, ja? Das ist dann was anderes, als wenn es um deines Glaubens willen.
Ja. Ich glaube, die Nuancen sind sehr fein, aber was uns vielleicht hilft, trotzdem sanftmütig zu sein, ist auch etwas, was Gott uns an die Hand gibt, dass er uns annimmt und dass er uns zeigt, dass er uns liebt. Und ich glaube, Menschen, die sich geliebt fühlen und die einfach einen festen Halt haben und die dort auch Ruhe finden, die haben einen größeren Puffer. Mhm. Also du kannst leichter sanftmütig sein oder etwas erdulden, ohne dass es vielleicht jetzt als Erdulden gefühlt wird sogar, weil du stabiler bist. Du bist einfach nicht so sensibel, du bist nicht darauf getrimmt, dich selbst zu verteidigen und deine Ehre und deinen Stolz. Wenn ich auf Jesus schaue, dann hilft er mir, daran zu arbeiten. Und das hilft mir wiederum, dann bei solchen Handlungen andere Prioritäten zu setzen.
Mhm. Es geht, glaube ich, auch da um das Wie hier und nicht um das Ob. Er schimpfte nicht zurück, er drohte nicht. In Sprüche finden wir auch die Hinweise, dass wir uns nicht übervorteilen lassen sollen. Also das ist schon gut. Also
die Art und Weise, wie man für ein Recht eintritt, spielt auch eine Rolle. Mhm. Ja, ich danke euch. Das sind noch viele Gedanken zum Thema Sanftmut und weitere Fragen, über die wir nachdenken können. Wenn wir in der Liebe Gottes leben, gegründet sind, so gesagt, kann man vieles auch besser ertragen. Vielleicht auch das Wissen, dass Gott noch Sachen in Ordnung bringen und richten wird, wenn mir Unrecht widerfährt. Das kann auch ein Trost und eine Hilfe sein. Und vielleicht auch der Blick auf die Leute, die mir Unrecht tun, dass es auch Gottes Geschöpfe sind, die auch einmal erlöst werden sollen, Jesus kennenlernen sollen. Das macht sicherlich auch einen Unterschied. Ja, ich danke euch für eure Beiträge, unser gemeinsames Gespräch, und wir wollen jetzt noch mit Gerson beten.
Großer Gott, wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder in die konkreten Lebenssituationen hineinspricht. Herr, wir bitten dich, dass du uns einen Blick für unsere Mitmenschen schenkst, dass du unsere Herzen veränderst, uns zu wahrhaft sanftmütigen und demütigen Menschen machst, Herr, dass wir nicht zuerst unsere eigene Verletzung sehen, sondern die Vergebung, die du auch Menschen entgegenbringen möchtest. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch Weisheit schenkst, wo wir für Recht eintreten sollen, wo wir vielleicht auch mal über das eine oder andere hinwegsehen sollen, wo wir uns selbst zurücknehmen sollen. Danke, Herr, dass du uns ein unglaubliches Vorbild bist in allem, was auch vor uns liegt. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du uns auch nicht allein lässt mit diesen Entscheidungen, mit diesen Fragen, sondern dass du uns in unserem Leben an die Hand nimmst und mit uns gehst. Um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.